Ich wusste nicht, dass die Versicherungsbranche ein negatives Image hat. Ja, ich bin deswegen, habe ich mir einen Facebook-Account erstellt, damit ich solchen Gruppen beitreten kann, beispielsweise. Davor hatte ich kein Facebook, aber danach hatte ich Facebook. Jede Zielgruppe kennt jede Zielgruppe, genauso wie wir Versicherungsmakler viele andere Versicherungsmakler kennen, kennen viele andere Ärzte auch viele andere Ärzte. Ich habe keine große Marketingmaschine. Ich arbeite im Grunde über drei Wege. Der erste Weg, das ist Empfehlung. Also ein Kunde empfiehlt einen anderen Kunden. Weil, wie gesagt, Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Ich bin selbst in der Zielgruppe. Und so kommen erstmal ein guter Batzen an Kunden. Der zweite Weg ist zum Beispiel über so eine Messe. Also ich habe letztes Jahr das mal getestet. Ich weiß noch nicht, ob ich das nochmal mache mit der Messe, aber da kamen auch einige Kunden drüber. Einfach über so einen Messestand. Und der dritte Weg, das ist der stärkste.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl. Kommen wir aber nun zu meinem heutigen Gast. Und er hat sich passenderweise auf Gastgeber spezialisiert. Natürlich nicht auf Podcast-Gastgeber, glaube ich zumindest, sondern auf Gastgeber im Sinne von fühl dich wie zu Hause. Dabei kennt er seine Zielgruppe nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern ist einer von ihnen. Denn er ist nicht nur Versicherungsmakler, sondern auch Anbieter von Apartments und begeistert seine Gäste. Das schreibt er zumindest in seinem LinkedIn-Profil. Und das liest man auch, wenn man die Bewertung seiner Gäste mal sich so durchliest. Er hat zwei Unternehmen, einen Servicegedanken, das steht auch bei LinkedIn übrigens, und ist damit Zweitplatzierter beim Jungmakler Award 2024 geworden. Die Rede ist natürlich von Seid Schurafa von Versicherung aus Berlin. Hallo Seid, schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag. Freue mich
Gute.
hier zu sein. Besten Dank. Ich wurde, glaube ich, noch nie so
Ja?
anmoderiert.
Ich hoffe, es war alles richtig, ja?
Ja, also ich habe jetzt keinen Fehler feststellen müssen
Sehr,
dürfen.
sehr gut, weil ich habe nämlich, so Fehler ist gut, ich habe nämlich beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass ich mehrfach Versicherung falsch geschrieben hatte. Weil du, Fair ist ja hier mit V, also wie fair, nur mit V, ne?
Also, ja, also wie das Wort fair, aber das ist eigentlich ein ganz anderes, ja, das ist eigentlich ein,
Ich weiß, ich habe
das,
dann
die
beim
Zielgruppe versteht das. Und zwar ist es ja
Airbnb,
Air,
oder?
genau, steht für das Airbnb. Und viele meiner Kunden, ich auch, bin ja auch auf Airbnb inseriert und im Volksmund wird oftmals das Business, beziehungsweise meine Zielgruppe, als Airbnb-Business bezeichnet. Und so kam damals die Idee zu sagen, okay, dann greifen wir mal das, was eh Common Sense ist, auf und verpacken das in das Wort Versicherung. Dann machen wir einfach aus dem ersten E ein A und ein I. Dann
Ah.
entsteht das schöne Wort Air. Da machen wir dann noch so ein schönes Schild drumherum. Das Schild ist aber auch ein Dach. Und so haben wir quasi die Marke gebaut.
Also, das hätte ich auch geschätzt, weil ich habe schon das R, das passt halt perfekt zu der Zielgruppe. Aber beim Verschreiben, ey, mehrfach beim Schreiben, ich muss sagen, das ist ja echt mal. Ja, aber gut, jetzt haben wir schon mal die Erklärung. Zum Business kommen wir später noch. Zweite Frage, die mir aber auch beim Schreiben aufgefallen ist, sag ich mir so. Sowohl bei Versicherungen wird immer gesagt, du brauchst Kundenbewertungen, die sind halt wichtig, um das Vertrauen aufzubauen. Aber auch, ne, Airbnb, also brauchst du ja auch Bewertungen.
Ja.
Wo sind sie wichtiger?
Ui, ich glaube, für die Kurzzeitvermietung ist sie wichtiger. Denn dort hat man sie direkt beim Buchen. Also dort wird auch aktiv danach gesucht. Also wenn ich jetzt auf Booking.com, Airbnb, auf Fevo direkt oder wo auch immer drauf bin und ich möchte eine Wohnung buchen, dann werde ich ganz bestimmt nicht eine Wohnung buchen, die 2 Sterne hat oder 3 Sterne, sondern ich werde nur die nehmen, die 4,5, 4,8 oder im besten Falle 5 haben. Wohingegen ja man als Versicherungsmakler oftmals auch sowas verstecken kann auf der eigenen Seite. Also schlechte Bewertungen muss man ja erstens nicht darstellen. Zweitens muss man ja auch gar nicht nach Bewertungen fragen. Ich mache das und ich habe alle Bewertungen offen. Ich habe auch noch nie eine Bewertung gelöscht. Also Ist ja auch alles 5 Sterne. Aber ich würde sagen oder behaupten, für die Kurzzeitvermietung ist sie wichtiger, einfach weil sie omnipräsenter sind.
Tust du auch bei beiden gleich stark danach fragen oder sagst du, bei Versicherung bist du ein bisschen laxer?
Nee, also ich frage nach jedem Beratungszyklus meiner Kunden.
Ah.
Es gibt, also natürlich, man muss auch, ich erinnere auch, also wenn ich nach einem Monat noch keine Bewertung erhalten habe, erinnere ich den. Es gibt einige Leute, die sagen, ich möchte keine Bewertung schreiben, ich habe noch keinen Schadensfall, ich fühle mich noch nicht wohl damit. Erst wenn ich einen Schadensfall habe, möchte ich gerne eine Bewertung schreiben. Kann ich auch nachvollziehen irgendwo. Aber ich sag mal so 60% gehen dann darauf ein und sagen, okay, ich schreibe dir eine Bewertung, weil ich das auch so verpacke. Also ich sage im Grunde, ja, Bewertungen sind für mich als Versicherungsmakler genauso wichtig wie für uns als Kurzzeitvermieter. Und dann verstehen die das und sagen, okay, ja, stimmt, für mich ist das super wichtig, für den Zeit ist das auch super wichtig. Und dann wird halt bewertet, auch wenn es nur 3 Zeilen sind.
Sehr gut. Aber zu deinem Business kommen wir gleich ein bisschen später. Erstmal kommen wir zum Side.
Ja.
Wie du heißt, wissen wir jetzt schon. Aber stell dich doch mal vor mit 3 Hashtags und sag, warum die zu dir passen.
Ui, ja, ich habe mir echt schwer getan, weil Hashtags, das ist doch so von früher, oder? Also keiner nutzt mehr Hashtags, oder?
Genau, es
Also ich
sind
zumindest nicht.
die alte Generation. Ich habe gerade, wo du sagst, du bist 23, ich bin so krass, ich bin doppelt so alt wie du. Genau, die alten Leute wie ich, wir haben früher Hashtags genutzt. Und danach frage ich immer noch.
Ja, also Hashtags. Ja, dann, ja, mein erster Hashtag ist Zielgruppenmakler. Einfach weil ich mich auf eine Nische spezialisiert habe. Dann würde ich als zweiten Hashtag nehmen, Hashtag Nerd, weil ich einfach sehr nerdisch bin in gewissen Themen und auch mich gerne in viele Themen reinfuchse und in viele Themen mich einfach ja, begeistern lasse, auch vielleicht über den durchschnittlichen Maß hinaus und auch wenn es vielleicht ein bisschen uncool ist für den einen oder anderen. Und das dritte, ja, sehr faul. Hashtag sehr faul. Also ich bin, ich versuche immer irgendwie eine Abkürzung zu finden, um am Ende eine Aufgabe einfacher zu halten oder schneller zu machen, als man es vielleicht normalerweise machen sollte oder könnte.
Sehr schön, du hast mal vorhin schon gesagt im Vorgespräch, so, ne? Du machst häufig, und ich bin so faul, dass ich mir häufig bei Aufgaben denke, was muss ich machen, dass ich diese Aufgabe nur noch einmal tun muss. Dazu kommen wir später, mal so einen kleinen Cliffhanger innerhalb des Podcasts, wo du mal erklärst, wie du an solche Sachen rangehst. Aber sehr geil. Gut, jetzt haben wir nach den Hashtags kommen Emojis und Smileys, aber ich weiß, die nutzt die junge Generation noch, ne?
Ja, also die nutze ich sehr gerne. Und wenn ich, also ich kommuniziere hauptsächlich über WhatsApp und wenn ich über WhatsApp kommuniziere, dann habe ich auch in jeder Nachricht irgendein Emoji, auch aufbauend und so weiter. Also Emojis nutze ich ganz gerne. Mein meistgenutzter Emoji ist der Zeigefinger. Also der, keine Ahnung, wie nennt man das? Der Zeigefinger nach rechts, wenn ich irgendwie Link oder sowas
Ah, okay.
einfüge, dann ist ein Zeigefinger nach rechts und dann ist dort der Link, dass man das irgendwie auch vorhebt. Meist oder der gerne als Emoji, also als Gesicht oder sowas, da nutze ich diesen Stern-Emoji, also der mit den Sternaugen.
Ah.
Oder auch einfach den ganz sachte, lächelnden Emoji, wo man sich manchmal denkt, boah, der sieht ein bisschen creepy aus. Wenn er sich ganz sachte so anlächelt, so nach dem Motto, ich bin ein bisschen unschuldig.
Gut, dann nehmen wir die 3 auch, ne? Dann nehmen wir auch noch diese 3 Emojis zu dir.
Ja, dann machen wir das.
Na? Gut, und dann kommen wir nach den Hashtags und den Emojis, kommt am Anfang immer wieder 4 Fragen. Und zwar entweder oder und du sagst was von beiden. Ne? Das erste ist Obst oder Gemüse?
Und. Ich bin, oder ich lebe vegan.
Ach so.
Und ja, das ist halt hauptsächlich das, was ich essen kann, oder? Also ich esse sowohl gerne Obst, vor allem ja dann eher, wenn ich was snacken möchte oder so. Und Gemüse ist halt in jedem Essen irgendwo mit drin. Also ich esse gerne Tomaten, ich esse Gurken gerne, aber ich esse auch alles andere an Gemüse. Auch mediterranes Gemüse und das ist in jedem Essen irgendwo mit drin bei mir.
Okay, das zweite ist dann iOS oder Android?
Früher hätte ich eindeutig Android gesagt. Ich bin aber vor 3 Jahren, müsste das sein, zu iOS gewechselt und kann mir auch nicht mehr vorstellen, zurückzuwechseln. Wie es in 5 Jahren aussieht, das weiß ich nicht. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie in einem Lager verhaftet oder ich mache auch keine Grabenkämpfe.
Aber warum bist du dann vor 3 Jahren gewechselt?
Das weiß ich gar nicht. Also das kann ich dir gar nicht sagen, warum. Ich hatte einfach Lust zu wechseln. Ich teste gerne einfach neue Technologie aus oder neue Technologie für mich. Und da alle meine Freunde, alle, die ich kenne, irgendwie in diesem Ökosystem sind. Aber wobei, nee, das stimmt gar nicht. Ich bin damals gewechselt, weil mein Bruder mir seins ausgeliehen hat. Mein Handy war irgendwie kaputt. Ich weiß gar nicht mal warum. Und ich hatte für eine Woche oder sowas sein Handy oder sein altes Handy. Und da habe ich gesagt, okay, das teste ich weiter. So war das. Da siehst du,
Ah,
da habe ich
siehst
nie wieder
du?
dran gedacht danach.
Siehst du, so bist du reingekommen und dann bist du einfach gefangen in dem iOS-System, weil du einfach dann
Genau, und
plötzlich.
dann bin ich einfach geblieben.
Aber ist das auch im Mac und so weiter, so ein gesamtes Apple?
Nö. Also ich habe noch meinen Windows-Rechner hier. Ich habe aber eine Apple Watch, ich habe AirPods mittlerweile und ein MacBook. Wenn mein Computer, mein Laptop jetzt hier ausgedient hat, werde ich wahrscheinlich auch dahin wechseln, weil es einfach ja irgendwie smart zusammenarbeitet.
Wollte gerade
Aber ich
sagen.
werde jetzt nicht irgendwie einen super funktionierenden Computer oder Laptop jetzt nur aufgrund der Marke wechseln. Sehe ich keinen Mehrwert drin.
Okay. Das dritte ist, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal.
Der frühe Wurm wird gefangen.
Der frühe Wurm wird gefangen.
Nee, ich bin nachts am aktivsten, ich bin nachts am produktivsten und ich schlafe auch gerne mal bis 9:30. Dafür bin ich aber auch bis 2:30 oder 2:30 dann noch aktiv und arbeite.
Oh, okay. Und das letzte ist Strandurlaub oder Städtetrip?
Oh, sowohl als auch. Meine Frau und ich machen für unser Leben gerne Roadtrips. Heißt, also wir übernachten dann auch im Auto, wir fahren Tesla. Und hinten haben wir einen riesen Kofferraum. Heißt, wir fahren irgendwo hin, finden einen Ort schön, packen dann dort die Sitze hinten um und schlafen dann hinten im Kofferraum, weil es ist 1,40 mal 2 Meter. Heißt, das ist ein großes Bett, sage ich mal. Und dann sind wir mal in der Stadt, aber dann sind wir auch am nächsten Tag am Strand und dann am Tag darauf irgendwo anders. Und so machen wir unsere Reisen. Also das letzte Mal sind wir über die Alpen gefahren, dann waren wir in Mailand, dann sind wir runter zu Côte d'Azur und so haben wir Berge, Städte, aber auch Strand mit bei gehabt.
So, ich hätte gedacht, du sagst Stadt, weil dann vielleicht dachte, okay, dann wirst du wahrscheinlich auch häufig Airbnb und sowas nutzen, aber nein, ihr schlaft im Tesla, klar.
Nee, ich möchte nicht, also ich möchte nicht mein Gast sein. Ich bin da echt ja, knausrig, wenn es um Übernachtung geht. Und meine Gäste sollen da nicht so knausrig sein. Ja,
Okay.
nee, also wir lieben einfach diese Freiheit. Natürlich ab und an, weiß ich nicht, wenn man 6 Tage lang im Auto gepennt hat, dann sagt man, okay, ich möchte jetzt auch mal im Bett schlafen, ich möchte auch mal für 1, 2 Tage mich irgendwo niederlassen, auch mal eine richtige Dusche nehmen und nicht nur irgendwo immer zwischendurch oder im Schwimmbad oder am Strand. Und dann buchen wir uns auch ein Airbnb oder auch mal ein Hotel, auch mal im falschen Land, wenn man aus Versehen noch ein anderes Land ausgewählt hat, aber
Im
das
falschen Land.
passiert dann.
Wann warst du das letzte Mal im falschen Land?
Nee, wir waren an der Côte d'Azur, wollten uns ein Hotel buchen. Aber es war leider noch Belgien ausgewählt und ich hatte das erst zu spät gecheckt. Und ich hatte es erst gecheckt, nachdem ich Google Maps aufgemacht hatte, nachdem ich die Adresse ausgewählt habe und dann stand da irgendwie 15 Stunden Fahrt. Ja, und das konnte ich danach auch nicht mehr stornieren.
Gut. Sehr schön. Ja, okay. Nachdem solche Frage gestellt habe, frage ich meine Gäste immer, was sie eigentlich früher mal werden wollten. Ich vermute bei dir, es war nichts mit Versicherung, gehe ich mal von aus, oder?
Nee.
Nicht.
Hast du schon mal gehabt, dass jemand Ja gesagt hat? Von Anfang an?
Ja.
Mit drei?
Ja, ich habe, glaube ich, zwei bisher gehabt. Also, die waren aber, ich sag mal, ich glaube, einer war familiär vorbelastet. Ne, zwei. Beide waren familiär vorbelastet. Wir haben es quasi von klein auf kennengelernt und fanden das irgendwie auch cool.
Und die wollten nie Feuerwehrmann werden oder etwas Cooleres?
Nee, die waren irgendwie so. Also gut, also du wolltest Feuerwehrmann werden oder was wolltest
Nee,
du
nee.
werden?
Ich hatte so viele Berufswünsche und habe immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um alle Berufe zu machen, die irgendwie cool sind und worauf man eigentlich Lust hat.
Und hast dich für das Coolste entschieden, und zwar Versicherung.
Ja, also Darstellungssache. Je nachdem, wie man das Ganze positioniert jetzt in dem Punkt. Nee, ich wollte als Kind, ich wollte mal zur Polizei. Ich wollte, also mein aktivster oder längster, mein längster Kindheitstraumberuf war Detektiv. Dass ich Detektiv werden möchte, weiß ich nicht. So wie man es so in Kinderserien kennt, irgendwie ein Detektiv, der halt Dinge aufspürt und Dinge entdeckt und Dinge findet, die halt irgendwie lange verschollen blieben. Das fand ich halt immer cool. Ja, das ist dann irgendwann mal halt einfach weg gewesen. Man ist älter geworden, hat gesehen, okay, Detektiv ist vielleicht doch nicht so cool. Irgendwie jetzt den betrügerischen Ehemann irgendwie hinterher fotografieren, ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, und dann kam ich, ich wollte auch mal Jurist werden, Anwalt, hatte ich auch mal, Politiker, habe ich auch mal gedacht, ob ich das mal werden möchte. Und irgendwann mal kam, relativ spontan, weil ich mich wirklich für das Thema Finanzen interessiert habe, dann der Wunsch zu sagen, okay, ich gehe mal in Versicherung. Das war dann 2020, da war ich ja 19 geworden in dem Augenblick. Und da habe ich mich dann beworben bei unterschiedlichsten Versicherern.
Ah, aber du hast wirklich bei verschiedenen Versicherern beworben. Also war das schon.
Ich hatte davor überhaupt keine Berührungspunkte mit Versicherungen, und kam eigentlich nur über ja, den Begriff Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Also das Finanzen hat mich irgendwie gecatcht. Aber als ich dann drin war, war Finanzen ja, ist relativ schnell aufgefallen, okay, geht es relativ wenig um Finanzen, aber Versicherung ist ja eigentlich viel cooler. Und so bin ich dann dort geblieben.
Hört man nicht so oft, möchte ich festhalten. Versicherung ist eigentlich viel cooler. Aber gut, aber da hast du wirklich. Aber okay, dann bist du bist nicht vorbelastet und hast dich extra aktiv dafür beworben, weil das ist ja interessant, weil nämlich die Versicherungsbranche, das kennst du wahrscheinlich auch schon, wo du eine Weile dabei bist, die haben ja einfach so immer das Gefühl, dass einfach keiner sie mag, dass sie einfach ein negatives Image und so weiter haben. War das für dich kein Grund, da.
Ich wusste nicht, dass die Versicherungsbranche ein negatives Image hat.
Ah,
Ich hatte,
das.
wie gesagt, hatte keinen Freund, der mich irgendwie reinziehen wollte. Ich hatte niemanden, der mir irgendwas andrehen wollte. Ich hatte keine schlechten Erfahrungen mit Schadensfällen. Im Gegenteil, ich habe nie eine schlechte Erfahrung gehabt und ich hatte auch bis zu dem Zeitpunkt nie einen Beitrag darüber gesehen, dass es irgendwie schlecht ist. Und erst als ich drin war, habe ich dann gesehen, wie die Leute draußen darüber sprechen.
Dann gemerkt, dass du echt dich für den unbeliebtesten Job beworben hast. Ja, gut,
Ja,
das gibt.
also das ist mir erst in der Sekte aufgefallen, dass es eine Sekte ist, sage ich mal.
Okay, dann bist du reingekommen, ich sag, hast du angefangen, du hast richtig bei einem Versicherer angefangen, Kaufmann für Versicherung und Finanzen zu lernen.
Ja, also ich habe, ja, das war damals sehr turbulent. Ich war im 12. Abi-Jahr. In Berlin kann man dann entscheiden, ob 12 oder 13 Jahre bis zum Abi. Ich hätte 13 Jahre bis zum Abi gehabt und ich war im 12. Abi-Jahr. Aber das war voll on das Corona-Jahr. Also 2020, da waren die Hälfte Lockdown. Da war auch jeder überfordert. Wir saßen die ganze Zeit zu Hause. Es war irgendwie kein Schulbetrieb mehr möglich. Man hat uns übergehäuft mit Aufgaben. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Und dann habe ich oder wir uns die Frage gestellt, meine Frau und ich, wir waren. Wir haben gleichen ja, Jahrgang. Brauchen wir das überhaupt? Möchten wir überhaupt jetzt Abi machen und dann studieren? Ist das das, was wir uns als Lebensentwurf vorstellen und haben relativ schnell feststellen müssen? Nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich mich kurzerhand entschieden, okay, ich beende meine Schullaufbahn mit der 12., gehe also nach 2 Semestern Abi ab mit einem wirklich sehr guten Fachabitur. Und habe mich dann mit meinem Fachabitur bei den unterschiedlichsten Versicherern beworben. Ich hatte, Ausbildungsbeginn war der 1.8. Ich hatte 15.6. oder sowas begonnen mit Bewerbungen. Waren dann, hat natürlich kam eine Absage nach der anderen. Ich war ja viel zu spät. Bis auf die DBK. Und die DBK hat mir dann eine Zusage erstmal oder ist mein Gesprächsangebot zugeschickt. Zu dem Zeitpunkt waren wir auf einem Roadtrip. Wir sind Norddeutschland abgefahren. Zuerst an die Ostsee, dann an die Nordsee. Und zu dem Zeitpunkt waren wir in Köln, meine Frau und ich. Und dann haben wir gesagt, okay, ich habe jetzt hier das ist ein Gesprächsangebot, das ist in 3 Tagen. Jetzt muss ich von Köln irgendwie nach Berlin-Köpenick. Und dann haben wir unser Roadtrip abgebrochen und sind hinter einem Schwertransport in der Nacht von Köln nach Berlin gefahren. Und das hat irgendwie 10 Stunden gedauert hinter so einem Schwertransporter. Und so kam ich dann zu dem Bewerbungsgespräch, Assessment Center. Dann ging es weiter. Schnuppertag hat sich das damals genannt. Und dann, ja, habe ich irgendwann meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und dann ging es mit der Ausbildung los.
Krass. Aber die Ausbildung, ach nee, das war aber alles dann ja, das war nicht digital, das war quasi online, offline, ne? Also war quasi, Schnuppertag war vor Ort, weil wir reden ja vom
Ja, damals noch
Corona-Jahr.
mit Maske und Sicherheitsabstand.
Ja, genau,
Aber
aber.
das war noch offline, aber dann kam ja das war ja der erste Lockdown, der dann zu Ende ging. Dann kam der zweite Lockdown, das war auch in der Ausbildung. Lockdown 3, da gab es auch noch einen vierten, das weiß ich gar nicht mehr. Das war ja irgendwie ein Dauerlockdown dann. Dann war alles in der Ausbildung.
Okay, hast du die Ausbildung auch vertriebsmäßig gehabt oder war das eine, also war auch schon, ging auch Vertrieb mit, ja?
Genau, also es typische Kaufmann, also Kaufmann, Versicherung, Finanzen, Ausbildung, würde ich einfach mal behaupten. DBK kann man eigentlich nicht anders behaupten. Vor allem im schulischen Teil wirklich ein guter Ausbilder. Auch wenn es dann gegen Ende hin wirklich auch zu einem Albtraum geworden ist. Aber vor allem am Anfang, in den ersten 2 Jahren, war das wirklich gut. Da haben wir überall reingucken können. Wir haben viel gelernt. Und das war auch hauptsächlich im Außendienst, ja.
War das auch für dich, also wolltest du auch in dem Vertrieb? Also was hast du immer schon gemerkt, du hast Bock drauf, ja?
Ich war jetzt nicht der klassische Vertriebler, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem nicht der klassische Vertriebler. Ich knall jedem alles um die Ohren irgendwie. Ich biete jedem alles an. Das ist ja so das, was ich in der Ausbildung gelernt hatte. Deswegen kam es auch irgendwann mal zu Verwerfungen mit meinem Ausbilder, mit meiner Geschäftsstelle, die damals zu dem Zeitpunkt ja nicht schön waren, aber jetzt im Nachhinein, wo man jetzt auch 2 Jahre aus der Ausbildung raus ist, 2 Jahre mal Versicherungsmakler war, dann auch die Gründe dahinter erkennt und auch ja, herausfindet, warum das vielleicht alles so kam, wie es kam.
Aber weil du hast einfach bei der DBK angefangen, du hast deine Ausbildung auch da beendet. Oder?
Genau, ja.
Okay. Und hast dich dann quasi, wurde das nicht übernommen oder wollte es nicht übernommen werden? Wie war es? Also habt Verwerfungen, hast du gemeint, gerade gab es.
Also mir wurde relativ schnell klar gemacht, wir übernehmen dich nicht.
Und du hättest da jetzt mit der Ausbildung, hättest du ja bei jedem anderen Versicherer auch anfangen können im Vertrieb. Also wird immer gesucht.
Ja.
Hast du aber nicht gemacht.
Habe ich nicht gemacht.
Und warum bist du dann jetzt Makler geworden? Also wie kamst du da drauf?
Okay, dann müssen wir, glaube ich, jetzt noch erstmal einen Schritt zurückgehen. In der Ausbildung hatte ich Ende 2021 den Entschluss gefasst, auch mit meiner Frau zusammen ja, in die Kurzzeitvermietung zu gehen. Mitte 2022 hatten wir dann die erste Wohnung in Betrieb genommen, auch schon die ersten Gäste beherbergt. Und so kam ich im Grunde in diese Süße der Selbstständigkeit, sage ich mal.
Ihr habt einfach schon eine eigene Wohnung. Die Kurzzeitvermietung wollte ich später, aber vielleicht mal jetzt dann gut. Habt ihr eine eigene Wohnung gekauft gehabt oder übernehmt ihr die Sachen und vermietet die oder wie ist das?
Nee, also wir arbeiten im Arbitrage-Modell, so nennt sich das Rent-to-Rent. Vielleicht ist das eher ein weitläufigerer Begriff. Heißt, wir haben das angemietet, mit dem Eigentümer natürlich besprochen, Genehmigungen und so weiter. Und
Ah.
das vermieten wir dann nächteweise weiter. Also wir haben eine langfristige Monatsmiete, gegenüberstehende eine kurzfristige Tagesmiete. Und das, was überbleibt, ist das sogenannte Arbitrage. Und das ist dann auch dementsprechend zum Teil unser Gewinn.
Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Weil ich meine, ihr wart echt mal Anfang 20. Also, ne, ich weiß, mit Anfang 20 wäre ich nie auf die Idee gekommen. Gut, ich habe das später gemerkt, dass ich Selbstständigkeit gut finde. Aber habt ihr aktiv gesucht danach, um quasi sowas zu machen, oder kam das durch Zufall?
Also wir haben schon immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir eigentlich was Eigenes machen wollen. Und
Okay.
also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mich für Finanzen interessiert, aber ich habe mich auch, bevor ich die Ausbildung begonnen habe, für Selbstständigkeit interessiert und für Unternehmertum. Und wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass wir irgendwas entdecken, was uns beide irgendwie zugutekommt. Und ganz doof gesagt, ich habe es über TikTok gesehen. Eines Abends im Bett habe ich über TikTok gescrollt, habe gesehen, da hat damals eine Dame das gezeigt, was sie da macht. Ich habe mir gedacht, okay, das ist interessant. Das können wir doch auch. Annika, also meine Frau, die macht gerne Inneneinrichtungen, sie macht gerne alles, was in die Richtung geht, mit Interior Design, Einrichtung, Planung und so weiter. Ich bin der kaufmännische Typ. Ich mache gerne die Vermarktung, ich mache gerne alles, was drumherum ist. Hab mir das vorgeschlagen und dann sind wir so damit oder so da reingerutscht.
Okay, also das habe ich verstanden. Ihr habt gemerkt, cool, also diese Kurzzeitvermietung funktioniert. Du hast auch gemerkt, während der Ausbildung schon, Selbstständigkeit finde ich auch super. Aber ihr hättet jetzt auch, also, und dann hast du aber trotzdem gesagt, ich bleibe aber in der Versicherungsbranche. Ihr hättet auch sagen können, wir machen das jetzt einfach, wir machen nur das eine Pferd. Warum? Warum noch Makler?
Das war ja noch in der Ausbildung. Da war ich ja 1,5 Jahre in der Ausbildung und ich habe zu dem Zeitpunkt aktiv wirklich mit dem Gedanken gespielt, die Ausbildung zu schmeißen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer wieder das Problem, dass ich viele Dinge angefangen habe und sie dann nicht zu Ende geführt habe. Und ich wollte mir mit der Ausbildung auch beweisen, auch oft mit gutem Zureden meiner Frau zum Beispiel oder auch von anderen Familienmitgliedern, dass ich einfach diese Ausbildung zu Ende mache, um erstens was Festes in der Hand zu haben. Zweitens hat mich das ja weiter interessiert. Also es ist ja nicht so, dass das Interesse irgendwann abgefallen ist, in Bezug auf Versicherung und in Bezug auf die ganze Thematik dahinter. Ja, und so kam das, dass ich dann sagte, okay, ich mache trotzdem die Ausbildung zu Ende. Und so sind wir jetzt genau im Ausgang von vorhin. Warum bin ich nicht zu einem anderen Versicherer gegangen? Ja, einfache Antwort, ich wollte eigentlich gar nicht mehr in der Versicherungsbranche bleiben.
Aber bist du jetzt geblieben?
Ja, offensichtlich, genau. Ja, wie kam das? Kam eigentlich da oder daraus, dass ich einfach eine Marktlücke entdeckt habe. Also ich war dann, das müsste Juni, ja, Juni müsste das gewesen sein, aus der Ausbildung raus. Abgeschlossen, gutes Ergebnis, zufrieden. Ja, und dann steht man da, hat schon ein gut laufendes Unternehmen. Und jetzt die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? Und ich habe in dem oder zu dem Zeitpunkt immer wieder die Anf oder Anfragen gehabt von anderen Gastgebern, die sagten, Zeit, du hast doch mit Versicherung was gemacht. Ich habe hier folgendes Angebot, kann ich das so machen? Oder ich bin mir unsicher. Ich hatte das Gefühl, mein Versicherungsvermittler, der hatte nicht so die große Ahnung, was jetzt die Kurzzeitvermietung tatsächlich ist. Oder ich habe hier ein Produkt, aber da steht ja Hotel drauf, aber ich mache doch gar kein Hotel und so weiter. Also es kamen immer mal wieder Fragen von Leuten, die in der Kurzzeitvermietung sind, zu mir. Und dann habe ich gedacht, okay, ich beantworte euch ja schon alle Fragen. Und trotzdem kommt ihr ja immer wieder mit falschen Angeboten oder mit unzureichenden Angeboten zurück. Ich versuche das jetzt mal als ja, ganzheitlich für euch und für mich irgendwie zu lösen. Und so kam dann gegen Ende, also vielleicht noch Oktober, ja, September, Oktober 2023, der Entschluss, okay, ich gehe jetzt in vorbereitende Maßnahmen. Versicherungsmakler hat mich erstmal da reingelesen, informiert, was gibt es denn da überhaupt? Wie kann man diesen Weg gehen? Sodass ich zum 1.1. dann, also ich hatte schon Gewerbeanmeldung vorher gemacht, aber zum 1.1. dann die Ummeldung gemacht und dann gesagt habe, okay, ich bin Vollzeitmakler.
Aber jetzt mal, du hast gerade gesagt, es kamen zu dir Leute aus, also andere Airbnb-Anbieter oder Kurzzeitvermietungsanbieter, die kamen zu dir und sagten, Ich sage, du machst das doch, du hast da eine Versicherung, du machst eine Ausbildung, hast eine Ausbildung gemacht. Ist die Airbnb-Community auch so eine Community, wo man sich so untereinander kennt und weiß, was der andere macht? Ich dachte, es wären einfach nur quasi Leute, die ihre Wohnung vermieten.
Also es gibt, also die, jede Zielgruppe kennt jede Zielgruppe. Genauso wie wir Versicherungsmakler viele andere Versicherungsmakler kennen, kennen viele andere Ärzte auch viele andere Ärzte. Und viele Kurzzeitvermieter kennen andere Kurzzeitvermieter. Das ist, glaube ich, einfach ein normales Phänomen innerhalb von Zielgruppen. Und da gibt es auch unterschiedliche Bubbles. Also es gibt auch regionale Bubbles, es gibt aber auch Bubbles von der Größe her oder auch von welchen Dienstleister man nutzt. Und dann kommen dort irgendwie auch unterschiedliche Leute irgendwie zusammen. Und ich war einfach in mehreren solcher Blasen. Und dort kam, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sich das rumgesprochen hat, aber es hat sich nun mal rumgesprochen. Und so kam das.
Aber man ist auch vernetzt untereinander. Also, keine Ahnung, gibt es da gut Facebook-Gruppen, muss ich dich wahrscheinlich nicht fragen, weil du nicht mehr bei Facebook bist, vermute ich mal, oder sowas,
Ja,
oder?
ich, doch, ich bin deswegen, habe ich mir einen Facebook-Account erstellt, damit ich solchen Gruppen beitreten kann, beispielsweise.
Sehr
Davor hatte ich kein
gut.
Facebook, aber danach hatte ich Facebook.
Sehr schön, voll der geile Generation-Konflikt hier. Oder Konflikt, Clash. Okay, also gibt es Facebook-Gruppen, wo sich. Ich sage jetzt mal einfach Airbnb, um nicht da nicht das Kurzzeitvermietung, das ist mir zu langes Wort. Also wo sich quasi Airbnb-Anbieter in Gruppen unterhalten und sich austauschen. Sowas gibt es halt, ja?
Ja, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt viele WhatsApp-Gruppen, es gibt aber auch viele andere, es gibt Messen, es gibt, ich
Aber
werde zum Beispiel auch, be
für die
ja,
Vermieter, also für Airbnb-Vermieter gibt es Messen.
genau,
Krass.
es gibt die Super Stay Live, die findet jährlich in Augsburg statt, die findet jetzt aber auch im Norden statt, 2026 das erste Mal, also es gibt auch solche, es gibt die, eine Messe in Husum, also es gibt einige Messen, und ich persönlich werde auch zum Beispiel im Bereich beraten. Also ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da die Weisheit mit Löffeln gefressen und kenne mich in jeder Nuance dieses Geschäftes aus. Werde beraten und dort kommt dann auch aufgrund dessen, dass man in so einer Community ist von Leuten, die auch in diesem Beratungsunternehmen beraten werden, kommt halt das eine zum anderen und man kennt sich irgendwie.
Du wirst beraten zur Kurzzeitvermietung.
Genau.
Also, okay, gut. Also die sagen, du musst darauf achten, du musst die Reinigungsleute nehmen oder was weiß ich denn, was man da machen muss alles. Ich
Ja, also
bin da nicht.
vom operativen Bereich über Marketing, über das Rechtliche, über Steuerliche. Also, das
Das
ist sehr weit ausgefächert, das Consulting, was ich da habe.
ist ja perfekt. Und du bist jetzt der Einzige, aber gibt es schon jemanden, der sich auf die Absicherung da spezialisiert hat? Aber wenn dich alle Leute fragen?
Es gibt, also, soweit ich den Markt überblicke, sind wir insgesamt zu dritt. Es gibt eine Allianzagentur aus Lübeck, müsste das sein, die machen das. Und es gibt noch einen anderen Versicherungsmaklerkollegen, der macht das auch. Bin da jetzt aber nicht so sehr drin, dass ich deren Angebot genau ausfächern kann. Soweit ich das aber überblickt habe, auch in Kundenberatung meinerseits, bin ich der Einzige, der Sonderdeckungskonzepte hat, in der Form, wie ich sie habe.
Okay, und zu den Sonderdeckungskonzepten kommen wir gleich mal. Wir sind erstmal jetzt noch, versuchen es mal ein bisschen chronologisch. Also du hast Ausbildung fertig gemacht. Während der Ausbildung hast du schon mit deiner Frau zusammen so ein Airbnb-Business aufgemacht, verschiedene Wohnungen vermietet. Du hast gemerkt, hier gibt es scheinbar Bedarf. Ich werde ständig gefragt zum Thema, was gibt es hier? Ich will mich absichern, ich brauche Absicherung. Und hier, Said macht das ja. Also hey, Said, wir haben Fragen an dich. Deine Zielgruppe kam zu dir. Also weißt du, das ist ja schon mal eine sehr, sehr gut ist. Du hast es selbstständig gemacht und da dann auch, wir haben vorhin schon gehört, wie dein Unternehmen Versicherung mit VAIR, das war dann quasi direkt vom Start weg, hast du gesagt, okay, dann mache ich es auch direkt nur auf diese Zielgruppe.
Ich
Ja?
habe noch nie als Makler noch nie eine Krankenversicherung abgeschlossen. Ich habe als Makler noch nie eine Berufsunfähigkeit abgeschlossen oder eine andere Lebensversicherung. Ich mache nur Gewerbesach.
Okay, und das. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Geld man mit einem Abschluss von einer Versicherung macht. Ich gehe davon aus, es ist wahrscheinlich nicht so viel. Und du musst ganz viel prozessoptimiert machen, weil du sagst ja, du machst ganz viele.
Ja.
War das auch von Anfang an, dass du einfach schon von Anfang an dein Unternehmen aufgebaut hast, okay, es muss ja alles, wenn ich mit anderen von euch, ich nenne mal so prozessorientierten Königsmachern spreche, dann Dann hat man einfach, haben die meisten von Anfang an das gedacht und haben einfach so prozessual durchgedacht. Ist es bei dir auch so, dass du einfach das so aufgebaut hast oder kam das erst später?
Also Prozesse sind ja immer, die entstehen ja immer in der Mache. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe von Anfang an jeden Prozess irgendwie perfekt gehabt, sondern ich habe mir erstmal eine Idee gehabt und die Idee getestet, gemerkt, okay, hier gibt hier eckig an. Da wo Reibungsverluste halt entstanden sind, habe ich das ausgebessert. Und dann sind woanders Reibungsverluste entstanden, dann habe ich das dort ausgebessert. Und dann sind woanders wieder. Und dann wurde halt Stück für Stück, à peu, ist halt irgendwann mal ein guter Prozess, der ist immer noch nicht perfekt, bei weitem nicht, entstanden, wo ich wenig Zeit rein investiere, aber trotzdem viel Mehrwert raushole aus diesem Prozess. Auch für den Kunden, auch für den Mandanten. Der Mandant merkt, es geht alles super schnell, es ist alles irgendwie schon durchdacht gewesen, bevor ich irgendwie meine Frage gestellt habe. Die Antwort ist schon da, weil die Risiken sind ja nicht groß unterschiedlich. Also, ob ich jetzt den Betreiber A die Frage beantworte, die Betreiber C hat, das ist genau die gleiche Antwort. Und das merkt man im Grunde dann auch wirklich in der, ja, in der Betreuung.
Prozess habe ich wahrscheinlich das falsche Wort. Ich meinte so, es ist automatisiert, dass quasi deine Kunden reinkommen und dann die Prozesse, also die Prozesse, durch einen automatisierten digitalen Prozess abgeholt werden. Oh, du musst du noch für die Beratung Videokonferenzen machen und so weiter. Wie,
Nee, das
kein.
mache ich nicht. Also was ich mache, ist noch telefonische Erstgespräche, weil mir persönlich es noch wichtig ist, dass ich mal den Mandanten kennenlerne, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie nur ein Produkt über eine Online-Maske, zumindest jetzt noch nicht, wie das in 3 Jahren aussieht, weiß ich nicht, dann in einem Jahr, jetzt im Moment noch nicht, dass ich den Kunden dass er über eine Online-Maske abschließt und dann hat er ein Produkt, aber keine Betreuung. Ich möchte das irgendwie verbinden. Was bedeutet, dass ich immer ein Erstgespräch mit dem Kunden führe. Dauert maximal eine halbe Stunde. In dem Erstgespräch werden Fragen beantwortet, in dem Erstgespräch werden alle Themen abgearbeitet, die für mich wichtig sind, aber auch die ersten Themen, die für den Mandanten wichtig sind. Und dann gibt es eine laufende Betreuung. Heißt, ich mache jetzt dann nicht nochmal irgendwie ein Beratungsgespräch, wo ich mich nochmal 1,5 Stunden hinsetze und nochmal alles von A bis Z erkläre, weil im Zweifel ist das nicht relevant, sage ich einfach mal, für den jeweiligen Kunden, sondern ich habe im Erstgespräch das angerissen, das wurde verstanden und dann gibt es einfach eine Schritt-für-Schritt-Abfolge, die hauptsächlich automatisiert ist, aber nicht komplett automatisiert. Da muss immer noch das eine oder andere von mir noch erledigt werden. Aber das ist ein Zeitinvest pro Kunde, dann in dem wenig, also maximal 10 Minuten, bis dann das fertige Angebot da ist, bis dann auch der Abschluss da ist und alle, also wenn noch ganz viele Fragen bestehen, natürlich biete ich dann nochmal ein Telefonat an, aber ansonsten ist das eigentlich nicht vorgesehen.
Ah, okay, und das war aber auch, und das war von Anfang an dein Plan. Also so bist du auch quasi gestartet.
Nee,
Als.
ich hab auch schon mal Beratungsgespräche gehabt. Damals, also als ich angefangen habe, aber das kann ich auf eine Hand abzählen, also 4 oder 5, bis ich dann gemerkt habe, okay, in diesen 5 Beratungsgesprächen ist alles gleich abgelaufen. Das brauche ich doch nicht. Kann ich doch komplett abkürzen. Und dann, habe ich das eigentlich dann schon umgestellt, auch weil ich gemerkt habe, okay, das ist eine Flut, die jetzt auf mich zukommt und ich schaffe das so nicht, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe. Und so musste ich umdenken, und weiterdenken.
Gut, dass du es mit der Flut ansprichst, weil jetzt wäre nämlich jetzt genau die Frage, wie ist das denn, wenn du, also ich überlege mir, dass Leute von sich aus schon auf dich drauf zukamen, weil sie irgendwie Probleme hatten und sagten, hey, Seid, du machst jetzt Ausbildung, guck mal drüber. Und dann sagt Seid, ja, ich bin jetzt übrigens hier Versicherungsmakler und zwar nur für euch. Musstest du groß Marketing, musst du groß Werbung irgendwas machen oder hat sie jetzt einfach bei euch in den Gruppen rumgesprochen?
Ja, das ist, also ich mache nicht, also ich habe keine große Marketingmaschine. Ich arbeite im Grunde über 3 Wege. Der erste Weg, das ist Empfehlung. Also ein Kunde empfiehlt einen anderen Kunden. Weil, wie gesagt, Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Ich bin selbst in der Zielgruppe. Und so kommen erstmal ein guter Batzen an Kunden. Der zweite Weg ist zum Beispiel über so eine Messe. Also ich habe letztes Jahr das mal getestet. Ich weiß noch nicht, ob ich das nochmal mache mit der Messe, aber da kamen auch einige Kunden drüber. Einfach über so einen Messestand. Und der dritte Weg, das ist der stärkste, ja, Weg im Moment, das ist zum Beispiel über solche Beratungsunternehmen, dass ich von Beratungsunternehmen, die alle anderen Themen abdecken, nur Versicherungen nicht, aktiv empfohlen werde für das Thema Versicherungen. Und dann kommen die Leute, die dort beraten werden, die haben eigentlich alle Fragen beantwortet bekommen von einem Anwalt, von einem Steuerberater, von einem Architekten, vom operativen Bereich, vom Marketingbereich. Und dann bleibt einfach nur noch ein großes Fragezeichen. Und das ist das Thema Versicherungen. Das Fragezeichen mache ich dann zu einem Ausrufezeichen. Und so kommt dann der dritte große Batzen im Grunde an Kunden.
Ah, okay. Dann verstehe ich das jetzt. Das machst du jetzt seit 1,5, 2 Jahren. Ja, ne? Das, genau.
Seit anderthalb Jahren, guten anderthalb Jahren.
Gut, und das ist aber schon offensichtlich sehr, sehr erfolgreich. Du hast deinen Prozess, du hast Prozesse angefangen zu automatisieren. Du hast mir vorher schon im Vorgespräch erzählt, weil ich schon mal einwarf, dass du halt sehr faul bist und ohne KI gar nicht mehr dir vorstellen könntest zu arbeiten. Wie ist denn KI bei dir in den Prozessen drin? Also was macht KI bei dir?
Also KI ist bei mir noch nicht in den Prozessen drin, also nicht direkt in den Prozessen drin, der jetzt irgendwelche Auswirkungen auf den Kunden automatisiert irgendwie hat. Da habe ich noch nicht so sehr Vertrauen da rein. Wobei KI bei mir drin ist, KI ersetzt für mich eine Suchmaschine mittlerweile. Also ich suche aktiv nicht mehr bei Google zum Beispiel. Oder ich lasse von KI sehr viel an, ja, an Datenanalyse laufen lassen. Also egal, welche Daten ich habe, egal, auch zur Kontrolle, wenn ich was zu kontrollieren habe, das ist der erste Anlauf, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 5 PDFs oder so, ich schiebe die da rein und dann soll erstmal die KI drüber gucken, ob dort irgendwas auffällt. Oder auch, dass Texte darüber generiert werden oder dass zum Beispiel ja, die Dokumente, die ich erhalte, dass die automatisiert ab rausgelesen werden. Das mache ich alles nicht selbst, sondern das macht eine KI in dem Fall. Dass ich aber sage, die KI spricht mit dem Kunden oder derartigem, das traue ich der KI jetzt im Moment nicht zu. Und da führt im Moment für keine Brücke hin.
Okay, und wen und was für KI nutzen wir? Reden wir von ChatGPT nur oder gibt es noch andere, die du
Ich
nutzt?
nutze, also hauptsächlich nutze ich ChatGPT. Aber es gibt ja so viele unzählige Dinge, die auch irgendwie in Programm integriert sind. Ich nutze zum Beispiel auch Notion. Ich weiß, kennst du Notion?
Ja, das ist von Apple, ne? Genau. Also das Schreibding bei Apple.
N ich weiß gar nicht.
Notizding, oder ne?
Nee, Notion ist
Nicht?
ja, es ist so eine Notion.so. Das ist eine Software, die kann sehr viel. Die ist sehr, sehr breit gefächert. Und dort sind zum Beispiel Kundendatenbanken drin. Da ist mein
Ah,
CRM drin, den
okay.
ich mir selbst gebaut habe. Mein Unternehmenshandbuch ist da mit drin. Da sind ganz viele unterschiedliche Themen mit drin. Und dort zum Beispiel nutze ich auch die Notion KI. Dass zum Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, im Erstgespräch ganz viele Notizen habe, dass diese Notizen trotzdem irgendwie schön übersichtlich auf 4, 5 Zeilen in einer KI-Zusammenfassung da sind, dass ich auf den ersten Blick sehe, okay, die Notiz, die dann und dann erstellt wurde, hat diesen Inhalt. Und dann brauche ich nicht immer die komplette Notiz durchlesen. Also das sind einfach Punkte, wo ich mir überlege, wie kann ich mir selbst im Moment die Arbeit einfacher machen, indem ich diese digitalen Möglichkeiten, die es ja gibt, ich brauche ja nichts neu erfinden, nutze und mir zu eigen mache.
Okay, und dann hast du, wie gesagt, wir reden ja von 1,5 Jahren, dann hast du einfach schon auch Sonderkonzepte, sagst du. Also, ne, ich hab ja nicht viel Ahnung von Versicherung, ne? Ich sage immer, ich bin die Person im Raum, die am wenigsten Ahnung von Versicherung hat. Aber kenne mich ein bisschen mit Kommunikation und sowas aus. Ich glaube, Sonderkonzepte, da musst du doch mit Gesellschaften und sowas zusammenarbeiten, oder?
Genau, das hatte ich ja vorhin gesagt. Ich habe 5, 6 Beratungsgespräche gehabt, wo ich das noch ganz normal gemacht habe, das Risiko erfasst habe, so wie ich es halt in der Ausbildung brav gelernt habe. Und dann bin ich hergegangen und habe dieses Risiko ausgeschrieben. Und habe dann schnell gemerkt, ey, das ist doch Blödsinn. Das ist doch genau das, was ich eigentlich mit meiner Idee, warum ich das Ganze mache, eigentlich verhindern möchte. Dass ich nicht irgendwie Produkte von der Stange habe, dass ich nicht irgendwie falsch erfasste Risiken habe. Und bin dann im zweiten Schritt hergegangen, habe eine lange PDF zusammengeschrieben. Wünsche, die ich habe, Wünsche, die ich auch direkt über die erste Hand irgendwie erfahren habe, was andere beschäftigen. Und bin damit zu, habe erstmal E-Mails geschrieben. Also ich habe an, keine Ahnung, wie viele Versicherer E-Mails geschrieben und gesagt, jo, mein Name ist, ich mache. Ich habe diese Zielgruppe ist potenziell so groß, für mich erreichbar innerhalb der nächsten paar Jahre. Ich würde gerne ein Sonderdeckungskonzept erstellen. Einfach mal abgeklopft, wie ist es denn bei euch? Und da kam eine Absage nach der anderen.
Würde ich
Also
mal durchgehen. Ja.
ein Versicherer nach dem anderen hat gesagt, nee, kein Interesse, nee, zu klein, nee, interessieren wir uns nicht für. Nee, wir sind anderweitig. Ja, beschäftigt und haben gerade keine Kapazitäten dafür, bis dann ein paar Versicherer dann auch mal eine positive Antwort gegeben haben. Und da habe ich mich mit denen zusammengesetzt. Für mich war erstmal relativ klar, ich möchte einen Partner, mit dem ich das Produkt erstmal so groß hinkriege, dass es wirklich stabil steht und nicht jetzt irgendwie das Geschäft auf drei unterschiedliche Versicherer aufteilen. Und habe mich dann für die beste Option entschieden. Und in dem Fall war die beste Option für mich die Bayerische. Ich habe mich dann mit der Bayerischen hingesetzt, bin nach München gefahren. Sind alles nochmal durchgegangen, haben dann ein eigenes Produkt, also ein eigenes Wording auf die Beine gestellt. Da wurde die Beitragskalkulation angepasst. Da wurde auch der Versicherungsschutz angepasst, der Versicherer. Also die Bayerische versteht, was wir machen, wie wir das machen, warum wir das machen, wie Gäste zum Beispiel reinkommen, wie dass das nicht immer Eigentum ist, was das Rent-to-Rent-Modell ist und so weiter. Also das ist einmal alles hinterstiegen worden, sodass ich ja Produkte im Grunde habe, die so nicht frei auf dem Markt zu greifen wären.
Ich wollte mich fragen, wie reagieren denn eigentlich Versicherer, wenn da so ein junger Anfang 20-Jähriger kommt, sagt so, hey, ich will ein neues Produkt von euch, hier, guck mal, ich mach das. Aber gut, dann hast du schon erklärt, nicht alle haben dich mit offenen Armen empfangen.
Ja, also die Bayerische, die war und auch zwei, drei andere haben, also die meisten haben verhalten reagiert. Dann, ich möchte jetzt die Namen auch nicht nennen, der Gesellschaften, die waren interessiert, aber die Bayerische, das hat direkt gefunkt, waren direkt Feuer und Flamme dafür. Da war auch das Interesse da, weswegen das für mich dann auch so eine Art Authentizitätsfrage ist, dass der Versicherer wirklich Lust drauf hat, auch mal neue Dinge zu testen, neue Dinge mal anzupacken, und auch ja, jung geblieben ist und nicht in diesem ganz krassen Konzerndenken ist und sagt, nee, geht nicht, machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht, werden wir niemals machen. Das ist das, was ich am meisten erfahren habe, dass es eher in die zweite Richtung geht mit machen wir nicht, ist uns eine heiße Kartoffel.
Wie lange hat das denn gedauert von deiner Idee? Also ich habe jetzt zwei Fragen, die mir nämlich dabei eingefallen sind. Das A ist, wie lange hat es gedauert von deiner Idee, ich will so ein Sonderkonzept haben, bis dass du es deinen Kunden, deinen Mandanten anbieten konntest? Und Frage zwei ist dann, was würdest denn du einem anderen jungen Makler, der sich jetzt einfach auf Sonderkonzepte für, was weiß ich, Fallschirmspringer, wahrscheinlich ein schlechtes, aber egal, darauf spezialisieren würde. Hast du gemerkt, dass du irgendwelche Fehler gemacht hast, die du einfach nicht nochmal wiederholen würdest? Also das erste Mal, wie lange dauert das? Und B ist, was hast du für Fehler gemacht, die du nicht wiederholen würdest beim Sonderkonzept?
Ja, die Frage mit der Dauer, da ist ja immer, muss man ja immer sagen, okay, wann hat es begonnen? Also wann setzt man den Startpunkt, wann setzt man den Endpunkt? Ich sag mal, die von der ersten E-Mail bis zum fertigen Produkt, das war schon ein halbes bis dreiviertel Jahr.
Ah,
Wenn man
okay.
jetzt aber sagt, okay, man setzt den Startpunkt nicht bei der ersten E-Mail, sondern zum Beispiel jetzt bei der ersten Reaktion der Bayerischen, dann sind das eher ein halbes Jahr bis vielleicht nur 5 oder 4 Monate. Wenn man dann aber den Startpunkt dahin setzt, dass man sagt, okay, der Zeitpunkt, an dem man wirklich aktiv dran gearbeitet hat, dann sind es vielleicht nur 3 Monate. Also irgendwo zwischen 3 Monaten und einem Dreivierteljahr. Das ist jetzt so die Antwort, die ich sagen
Nee,
würde.
das ist schon mal gut zu wissen. Es geht also nicht von heute auf morgen. Ne? Also
Nee, also
man braucht schon ein bisschen Zeit.
es kommt auch, ich sag mal so, es kommt auch immer darauf an, wie engagiert ist erstens der Versicherer. Und zweitens, wie viele Kapazitäten hat der Versicherer in dem Augenblick? Also es kann auch, also jetzt zum Beispiel das Produktupdate machen wir gerade im Moment und das dauert jetzt allein das Produktupdate über, ja, über 6 Monate dauert das jetzt. Also wir haben im Oktober angefangen, jetzt haben wir März und das Produkt ist immer noch nicht auf Stufe 2 jetzt angehoben, sage ich mal. Sondern da sind wir immer noch in Verhandlungen, weil das einfach, je komplexer das wird, je mehr Anforderungen man hat, desto man muss ja auch mit Rückversicherern sprechen. Man muss ja auch mit den unterschiedlichsten Abteilungen innerhalb der Versicherung sprechen. Da muss das Underwriting zustimmen. Da muss der Betrieb zustimmen. Da muss aber auch die Schadenabteilung zustimmen. Und so entstehen halt Zyklen, die dauern auch mal ein paar Tage.
Ja, das hätte ich auch, das wäre auch meine Frage noch mit gewesen. Also, weil ich höre immer von anderen, die Aktuare sind so quasi der Endgegner, weil die irgendwie, weil die quasi, also ne, alles halt auf Zahlen natürlich zurückführen. Aber okay, ist alles schon, aber wenn ihr schon im zweiten Produktzyklus seid, scheint das ja zu funktionieren, scheint die Bayerische ja auch zufrieden zu sein. Und für deine Kunden sind ja
Ja.
auch zufrieden. Also,
Ja.
sonst.
Auf jeden Fall.
Genau, also die Dauer haben wir jetzt. Hast du irgendwelche Fehler oder Learnings gemacht, wo würdest du Leuten sagen, das müsst ihr so und so nicht machen oder seid mal lieber das und das, da geht es schneller oder da kommt ihr an die Leute ran? Gibt es da irgendwas oder?
Ja, Fehler, ich mag den Begriff Fehler nicht. Weil alles, was ich irgendwie gemacht habe, hat dazu geführt, dass es jetzt genauso ist. Sicherlich hätte ich mir vielleicht im Vorhinein mehr Gedanken machen müssen oder mir Gedanken oder noch stärker vielleicht überlegen müssen. Aber das, bevor man das noch nicht durchlebt hat, weiß man ja nicht, was auf einen zukommt. Dann macht man sich Gedanken und dann kriegt man das Feedback, okay, so kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Und dann ist es ja immer ein Hin und Her. Was ich als, ja, als Tipp geben würde, ist, einfach nicht mit dem Mindset, Anführungsstrichen Mindset, da reinziehen und zu sagen, ich bin entweder jung, denn das ist einfach kein Ausschlusskriterium oder ich habe ja keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Einfach mal machen, einfach mal anschreiben, wenn man eine Idee hat, wenn man eine Zielgruppe hat, diese Zielgruppe auch irgendwo erreichen kann und einfach im Gespräch bleiben, einfach mal mit den Versicherern, denn das ist ja eine wechselseitige Abhängigkeit. Wir benötigen als Makler die Versicherer, weil sonst hätten wir keine Produkte, die wir anbieten. Die Versicherer benötigen uns Makler, weil irgendjemand muss ja die Produkte an den Mann bringen. Und so ist das eine wechselseitige Abhängigkeit. Und diese wechselseitige Abhängigkeit bedingt nun mal, dass man die gegenseitigen Interessen irgendwo abdeckt. Und das kann man oftmals im Gespräch super herausfinden, ob man irgendwie zusammenkommt oder nicht. Also einfach mal anschreiben. Irgendwann mal wird irgendein Versicherer ja sagen. Vielleicht auch ein bisschen nervig sein, also nicht sofort aufgeben, auch mal erinnern, mal ja, den Hörer in die Hand nehmen und dort anrufen und so sich ja, das eine zum anderen ausarbeiten.
Okay, also hätte ich ungefähr so auch jetzt gerade erwartet, muss ich sagen. Also ich glaube auch, dass einfach, genau, du musst einfach dranbleiben, hartnäckig bleiben. Dann funktioniert es auch irgendwann.
Ja.
Wir sind jetzt einfach, also wohin soll es denn bei dir so in Zukunft mal so gehen? Weil ich hab ja gedacht, also ich, ne, ich beschäftige, du weißt, habe ich ja vorhin auch erzählt, ich beschäftige mich nicht so sehr mit meinen Gästen, weil ich die quasi kennenlernen möchte im Gespräch. Und ich dachte, ja, eigentlich ist es doch ein Produkt, wo einfach Leute dann quasi online in dem Online-Rechner quasi eingeben, ich habe so und so große Wohnung und so weiter und so fort, und dann könnte ich das automatisch abschließen. Ist das eigentlich auch dein Ziel? Weil du hast mir ja vorhin gesagt, du willst mit den Kunden schon vorher gesprochen haben. Also ein vollkommen automatisiertes Business geht dann doch gar nicht, oder?
Also man, natürlich kann man das Ganze noch stärker automatisieren. Und ich bin auch gerade dabei zu überlegen, ob ich vielleicht das Ganze zweischienig fahre. Einerseits das Ganze über einen Online-Abschluss zu machen, dann halt ohne Beratung und ohne Betreuung. Andererseits aber auch zu sagen, okay, ich biete das Gleiche an, aber mit Beratung und mit Betreuung, dann aber vielleicht gegen so eine Art Servicegebühr. Das ist aber noch total in den Kinderschuhen. Also, wie ich das gestalten möchte. Mir ist wichtig, dass ich zumindest mal die Möglichkeit gebe, vor allem für größere Unternehmen. Also, wir haben natürlich ein Unternehmen mit einem Apartment, das geht vielleicht über so eine Online-Maske relativ gut. Aber wenn jemand 100 Apartments hat, dann ist das wieder zu groß, als dass man das vielleicht eigenhändig machen sollte. Das ist zumindest meine Auffassung. Bedeutet, je größer das Unternehmen wird, desto höher ist der Bedarf an eine menschliche Person, die erstens das Ganze in die Hand nimmt und zweitens auch Sicherheit vermittelt. Sodass ich zumindest für 5 oder 10 Apartments plus nicht ausschließlich auf diesen Distributionsweg setzen würde, dass man sagt, okay, man macht das Check24-artig. Weil, was passiert, wenn jetzt ein Wachstum da ist? Ich habe jetzt 40 Apartments und jetzt sind es nicht mehr 40, sondern auf einmal 80. Das muss ja irgendwie abgebildet werden. Und da bin ich im Grunde der Ansprechpartner und möchte das nicht komplett in die Hände einer Maschine geben, weil auch dort der Anspruch dort, ne, dann da auch da ist.
Natürlich. Ich hatte auch eher, ich wusste bis gerade eben nicht, dass es so viele gibt, scheinbar, die wirklich so dreistelligen Bereich unternehmen. Ich komme, ich bin in dem Airbnb-Business nur so weit drin, dass ich, glaube ich, 5-mal in meinem Leben das gebucht habe. Ne? So viel Ahnung habe ich also von dem Geschäft. Ein bisschen mehr als
Also
wegen Versicherung.
es
Und es
ist
gibt.
nicht der Bärenanteil, der so groß ist. Also der größte Bärenanteil, der hat maximal 5 Apartments. Dann gibt es noch die zweite Schiene, das ist 5 bis, sag ich mal, 50 Apartments. Da sind dann die Professionelleren und die ganz, ganz Professionellen, die machen das dann schon corporate-artig. Die sind dann 50 plus, da ist dann aber eine ganz andere Struktur drunter. Da gibt es ja, Betreiber GmbHs, da gibt es dann eine operative GmbH und dann gibt es Overheads und so weiter. Also dann wird es tatsächlich ein wenig komplizierter, als einfach nur, ich habe ein Apartment und ich möchte dieses eine Apartment absichern.
Ah.
Ich habe bisher aber nur die Auffassung, ich weiß nicht, welche Person mit einem Apartment startet und welche Person dann vielleicht bei 100 oder 150 Apartments endet. Rein rechnerisch oder rein wirtschaftlich lohnt sich nicht jeder Kunde für mich. Das ist einfach so. Aber im Schnitt lohnt sich dann der Kunde. Weswegen ich dann sage, okay, ich nehme auch denjenigen, der nur eine Haftpflicht haben möchte, nur ein Apartment. Weil genau der Kunde kann ja der sein, der in 2 Jahren derjenige ist, der 50 Apartments hat mit einer komplexeren Unternehmensstruktur, mit mehr Finanzierungsbedarf und so weiter. Und dann bin ich ja immer noch am Ball und habe den Kunden nicht irgendwie am Anfang schon weggewiesen. Da hat sich einen anderen Dienstleister gesucht und hat keinen Grund, dann im Nachhinein zu mir zu wechseln, wenn er für mich attraktiv wird.
Eine sehr gesunde Einstellung, muss ich sagen. Sehr gut. Langfristig halt. Ich bin voll gespannt, wo es bei dir langfristig hingeht. Ich habe mir auch schon mal notiert, ich würde auf jeden Fall mal, wir werden nochmal irgendwann eine zweite Folge hiervon machen, um mal zu schauen, wie sein der Stand ist.
Ja, gerne.
ja, aber weil jetzt, ich frage meine Kunden, wir kommen fast schon zum Ende und ich frage immer, was denn der größte Misserfolg war. Klingt bei dir, also, ne, ich weiß, das Wort Misserfolg, Fehler finde ich auch nicht so gut. Deswegen sage ich immer so Learning. Ist bei dir in deiner, müssen wir sagen, relativ kurzen Karriere, hast du schon irgend so ein Learning, wo du sagst, das hätte ich, da hab ich das und das gedacht und das ging gar nicht, sondern ich muss das so und so machen. Gibt es da irgendwas?
Ich musste ab einem bestimmten Zeitpunkt lernen, konsequenter zu sein. Bedeutet, auch mal Kunden abzulehnen. Das fiel mir auch schon am Anfang relativ leicht zu sagen, okay, den Kunden möchte ich nicht. Aber aktiver zu sagen, okay, hier ist eine Zusammenarbeit nicht sinnvoll. Ich möchte gerne jetzt schon im Erstgespräch oder auch wenn mir danach auffällt, okay, das passt nicht, zu sagen, okay, wir beenden das Ganze jetzt hier an Ort und Stelle. Ich wünsche dir alles Gute, aber wir werden nicht zusammenarbeiten.
Ah.
Erstens, weil solche Kunden vielleicht gerne ganz andere Vorstellungen haben als man selbst von dem, was sie angeboten haben. Also ich habe teilweise Kunden gehabt, die haben erwartet, dass ich innerhalb von 10 Minuten antworte oder sofort erreichbar bin. Aber das bin ich nicht. Das werde ich nicht. Das werde ich auch nicht versprechen. Es kann auch mal sein, dass mal auf eine Antwort 24 Stunden gewartet werden muss. Dafür gibt es Kommunikationskanäle, die ich einrichte mit meinen Kunden und mein Handy soll nicht dauerhaft klingeln. Das kann ich sonst nicht bewältigen. Die meisten Kunden verstehen das, aber wenn der eine Kunde das nicht versteht, werde ich für den jetzt meinen Prozess nicht umändern, sondern von Anfang an sagen, okay, alles Gute. Du wirst sicherlich woanders genauso fündig, vielleicht nicht in der Qualität, aber jemand, der genau das dir gibt, was du dir halt wünschst. Also das erste wäre konsequenter. Das zweite wäre anpassungsfähig bleiben. Also auch wenn es bequem ist zu sagen, okay, so wie es bisher gelaufen ist, kann es ja weiterlaufen. Von Anfang an zu sagen, okay, wenn hier wirklich der Prozess nicht stimmt, muss halt was geändert werden. Oder ich muss auch mal, wenn es wirklich jetzt ein Aufwand ist, meine Software wechseln. Und wenn das jetzt auch mal eine Woche total an Zeit frisst, weil alles gewechselt werden muss. Aber das muss man dann einfach mal machen, um sich auf zukünftige Beine zu stellen. Und das Dritte, das habe ich jetzt im Moment, das aktive Learning, da bin ich auch noch nicht durch, ist zu sagen, okay, wie stelle ich mich innerhalb meiner Nische dennoch breiter auf? Also was kann ich noch für Angebote anbieten? Was kann ich noch vereinfachen für meine Kunden? Was kann ich noch dafür sorgen, dass meine Kunden zufriedener sind, dass meine Kunden schneller an ihre Lösung kommen, dass ich weniger Aufwand mit der jeweiligen Lösung habe und so weiter. Also im Grunde immer wie im Wasser, sich vom Wasser auch ja, treiben lassen und nicht fix zu sein und sagen, okay, ich möchte jetzt hier mich nicht anpassen, sondern immer anpassungsfähig bleiben und immer dafür sorgen, dass man den Zahn der Zeit trifft und dass man seine Kunden so glücklich macht, wie es in dem jeweiligen Moment erstens benötigt wird und zweitens auch in der Zukunft benötigt wird.
Das sind eigentlich schon Tipps, die man also in den nächsten, meinen nächsten Fragen, wenn ja, was du auch gerne schon früher gewusst hast, das sind ja quasi schon diese Tipps. Mir fällt nur gerade auf, dass du halt ein was gesagt hast, was ich immer wieder bei Gesprächen mit euch Königsmachern höre und was halt gut ist, weil nämlich die meisten sagen, oder viele sagen im Gespräch halt, einer der wichtigsten Momente ist halt, um halt erfolgreich zu sein, ist genau das Nein sagen. Und zwar Nein zu Kunden sagen. Wenn du Nein zu Kunden sagst, läuft es besser. Auch wenn das komisch klingt. Also, aber das ist ja, das haben schon sehr viele gesagt, was du da sagst. Deswegen ist es ein sehr guter Tipp. Aber wo ich bei guten Tipps noch bin, was hast du in deiner Anfangszeit mal so für einen Tipp bekommen, den du immer noch wertschätzt, wo du sagst, der war echt gut. Gibt es da irgendwas, was dir im Kopf bleibt, geblieben ist?
Ich finde das immer, also mir persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir persönlich fällt es immer sehr schwer, so eine Frage zu beantworten. Weil erstens, man kriegt jeden Tag Dutzende Tipps und am Ende kann ich gar nicht zuordnen, welchen Tipp ich von wem wann erhalten habe. Aber ich habe das halt im Kopf und habe das vielleicht indirekt angewandt oder irgendwann mal mich dazu entschieden, das anzuwenden und habe aber im Kopf noch, okay, das war irgendwann mal meine Idee. Was aber Blödsinn ist, denn irgendjemand hat es mir erzählt, ich weiß es noch nicht mehr. Ein Tipp, was mir geholfen hat, wann ich ihn erhalten habe, von wem ich ihn erhalten habe, weiß ich wie gesagt nicht mehr, ist, dass ich zum Beispiel so eine Ausgangssituation mal von hinten denken soll. Also ich habe das Resultat und dann denke ich mir einfach Schritt für Schritt zurück, wie möchte ich zu diesem Resultat kommen. Das, wie gesagt, weiß ich nicht mehr, woher ich das habe. Bedeutet, ich hab ein Wunschszenario und dann, damit ich zu diesem Wunschszenario komme, muss das vorher passieren, davor muss das passieren, davor muss das passieren. Und so habe ich einfach mal zum Beispiel so einen Prozess oder so eine Linie mal von hinten nach vorne gedacht und kann dann von vorne nach hinten das Ganze optimieren. Das wäre jetzt so ein Tipp, was mir geholfen hat und was ich auch gerne weitergeben könnte mit Credits an Unbekannt.
Sehr gut. Dann Tipps, die du gerne früher schon gehabt hast, hast du ja gerade schon gesagt, die drei Tipps. Und meine letzte Frage ist ja immer, was für Bücher kann man denn empfehlen? Hast du Bücher, die du empfehlen kannst, die man mal lesen sollte?
Ich lese gar nicht so viele Bücher. Ich,
Du kannst auch Podcasts empfehlen oder andere Sachen, wo du sagst, wo du einfach wenn du irgendwas
also,
rausholst.
das hatte ich auch an anderer Stelle mal empfohlen. Ein Buch, was ich zuletzt gehört habe, was mir auch wirklich jetzt langfristig in Erinnerung geblieben ist, ist das Buch über die Psychologie des Geldes. Da geht es im Grunde darum, dass, oder da geht es darum, da geht es darum, wie wir mit Geld umgehen und nicht wie Geld funktioniert und wie die Psychologie dahinter funktioniert und warum wir im Grunde wieder besseren Wissens immer wieder die gleichen Fehler im Umgang mit Geld machen. Das kann ich empfehlen. Ich schaue sehr viel YouTube zum Beispiel oder YouTube-Videos, da kann ich den YouTube-Kanal kurz gesagt empfehlen. Den schaue ich mir wirklich gerne an. Ich gucke gerade mal, was kann ich da noch empfehlen? Also es gibt, also ich
Aber
schaue
kurz,
mir.
kurz gesagt klingt sowas wie kurz zusammengefasst von Informationen oder von Ereignissen oder was weiß ich, oder? Ist das, sehe ich das richtig so?
Da geht es eher dann in, das ist sehr wissenschaftlich, ist gezeichnet, animiert, aber wirklich sehr anschauend gemacht, auch wirklich komplexe Themen heruntergebrochen. Ein anderes, also
Ah.
ein Podcast, was ich empfehlen kann, ist Unfassbar. Oder auch den YouTube-Kanal dahinter, Simplicissimus, das schaue ich mir sehr gerne an. Ich schaue mir sehr gerne Dokumentationen an, also ich bin eher ein audiovisueller Typ. Und so komme ich im Grunde an meine Bildung und eher weniger über Bücher.
Ah. Überhaupt nicht schlimm, ich sage ja. Also, Simplicissimus schaue ich auch gerne. Da muss ich festhalten. Das ist ein sehr, sehr schöner Kanal, gefällt mir auch.
Ja, da muss man den Jungs einfach mal Props geben. Die sind wirklich gut.
Genau. Gut, wirklich gut fand ich auch unser Gespräch. Das war echt mal sau spannend, dass ich einfach zwei Sachen gelernt habe. Ne? Also A, wie Airbnb funktioniert, anders als wie ich bisher dachte. Und B, wie dein Geschäftskonzept. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich bin gespannt, was du dann erzählen wirst.
Ja, besten Dank,
Ja?
Marco. Hat echt
Ja.
Spaß gemacht.
Ja, das freut mich doch. Ja, dann danke und noch einen schönen Tag dir.
Ja, bis dahin.
Ich hoffe, das Gespräch hat auch Ihnen sehr viel Spaß gemacht und Sie haben das ein oder andere mitgenommen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Said Schurafa. Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Presse-, Medien- und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen Sie bestenfalls einen Teil Ihrer Zielgruppe. Mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören!